Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen bei Becker Petkovic. Becker Petkovic, das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich meinen eigenen Namen falsch ausspreche. Aber Boris, wir sind mal wieder bei unserem Podcast für Popstars. Wir haben nur Leute, die uns zuhören, die Popstars sind, und wir sind natürlich auch Popstars. Und wir haben uns seit 2 Wochen nicht gesprochen, kann das sein? 2,5? Ich glaube, ne?
Wir 2,5, glaube ich, ja.
2,5. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Sandplatz-Saison. Es steht zwar noch Hamburg an, aber darüber werden wir sprechen, denn eigentlich die wichtigen Turniere sind hiermit abgeschlossen und die Vorbereitungen für die French Open sind hiermit abgeschlossen. Aber natürlich erstmal die obligatorische Frage: Wo bist du? Wie geht's dir? Was machst du?
Ja, ich bin noch zu Hause, wie man vielleicht bei meinem Bild im Hintergrund, meine zwei alten Schläger hängen immer noch an der
sehr gut
Ecke. Und dieses Zimmer heißt Amadeus-Zimmer. Insofern bin ich zu gewohnter Position wieder da, wo ich hingehöre. Und du bist, glaube ich, auch zu Hause seit einigen Wochen wieder in den eigenen vier Wänden. Ist das deine Küche da hinten?
Das ist meine Küchenhaube hier. Ich habe dir eben schon erzählt, dass ich mit meinem Computer durch mein Haus gelaufen bin, um das perfekte Licht zu finden, damit ich neben deiner Schönheit bestehen kann. Denn ich war gerade bei Inas Nacht zu Gast gestern. Wir haben eine Aufnahme gemacht mit Lars Eidinger, dem tollen Schauspieler, und natürlich Ina. Und die haben so von dir geschwärmt, Boris. Also Ina würde sich den rechten Arm abhacken, wenn du mal zu ihr in die Sendung kommen würdest vor Freude.
Nein.
Ja, und beide. Und Ina hat nämlich erzählt, und das fand ich super, Ina hat erzählt, dass sie und ihre beste Freundin damals in der Schule immer Schule geschwänzt haben, um deine Matches zu gucken. Und sie waren okay. Beide sehr verliebt in dich und dachten beide, dass sie dich irgendwann heiraten. Ist aber dann, okay. Dann nicht passiert. Also das höchste Glück, was sie haben kann, ist, wenn du zu ihr in die Sendung kommst. Ich gebe die Einladung hiermit weiter, aber die waren okay. Sehr, sehr begeistert von dir. Und ich war eigentlich als Gast da, aber wir haben so eine Stunde nur über dich gesprochen, weil die wollten alles wissen.
Okay.
Ich war so das Nächste, ja. Was sie zu dir bekommen ja. haben. So, es spielt okay. auch Tennis, hat doch was mit Boris zu tun. Und dann war ich so die Krücke, die man holt, wenn das Original nicht kann. Aber das war sehr schön. Das hat mir irgendwie großen Spaß gemacht, weil beide sind so um die Zeit geboren, dass sie Teenager waren, als du Wimbledon gewonnen hast. Und ich glaube, das ist eine unheimlich prägende Zeit für jemanden, der als Teenager das mitbekommt. Und warum ich das sage, wir haben kurz vorher gesprochen, natürlich über was sprechen wir. Und du hast erzählt, dass gerade in Italien so ein Hype herrscht, ähnlich wie damals, als du, Steffi und Michael gemeinsam auch irgendwie, klar mit deinem Wimbledon-Sieg, aber dann auch gemeinsam ständig für Erfolge gesorgt habt. Und eine ähnliche Situation gibt es gerade in Italien. Kannst du uns mal aus deinem Mailand-Domizil erzählen, wie Tennis in Italien gerade boomt und wie sich das auch aufgestaut hat und wie sich das gerade so ergibt?
Ja, eine Grüße zurück auch an Ina und wer da immer noch eine Rolle spielt.
Lars Eidinger.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein Fan der Sendung und mal schauen, wo ich denn im September so überall hingehe. Also ich habe das auf der Liste. Wenn auch schon du da warst, dann gehöre ich auch dahin. Also ich wohne in Italien und ich versuche das mal in wenigen Sätzen zu erklären, was hier wirklich los ist in Sachen Tennis Mania. Man meint ja immer König Fußball würde hier regieren. Und die Serie A ist ein ganz heißes Rennen, gerade zwischen Inter und Neapel. Ein Punkt führt Neapel mit noch einem Spiel zu Hause nächste Woche. Aber das kannst du vergessen. Du hast 10 Tage nichts anderes gesehen und gehört, wie Senna, Paolini, Musetti und wie sie alle heißen und die internationalen Mannschaften in Rom. Also alle Sender Tag und Nacht haben nur über Tennis berichtet. Dann gab's auch jetzt noch den neuen Papst. Das ist auch noch in Rom passiert. Dann war Sinner bei einer Privataudienz letzten Mittwoch auch noch beim Papst. Also du kamst aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Es gab Sondersendungen über das Comeback von Jannik Sinner. Es gab Sondersendungen jetzt gerade gestern und vorgestern über den Doppelsieg von Jasmin Paolini. Also ich kann es nur vergleichen mit den 90er Jahren, als Steffi, Michael und ich auch die Schlagzeilen für Schlagzeilen gesorgt haben und uns abgewechselt haben mit Siegen an jeweiligen Turnieren. Also es ist unfassbar, was hier in Sachen Tennis losgeht. Und ich sehe auch noch keinen Grund, warum das aufhören sollte. Weil A, sind die Spieler alle so jung. Mhm. Und zweitens, ich meine, sogar der Ministerpräsident Italiens kam zum Finale von Paolini auf den Center Court. Also alles, was Rang und Namen hat, Politik und andere Sportler, unterstützen gerade die Tennisstars. Es ist ein Vergnügen für mich, weil ich muss nichts anmachen, ich muss nicht aufs Internet gehen und so weiter. Ich muss den Fernseher anmachen und jedes Turnier und jedes Spiel wird übertragen.
Ja, das ist so schön. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich muss es ganz ehrlich zugeben. Ich bin ein bisschen neidisch, weil das ist für mich so das Ideale. Es gibt ja dann in Australien manchmal diesen einen Monat, den Australian Summer, wo dann alle Tennis gucken und wirklich genauso, wie du es erzählst, egal welchen Sender du anmachst, irgendwas wurde über irgendwen berichtet und es gibt Ausschnitte von den Australian Open. Und es ist so schön, wenn man eine Sportart so liebt und die ganzen Menschen um dich herum lieben sie dann auch, zumindest für diesen einen Monat. Und es ist sehr schön, dass du gerade in Italien bist, wo gerade so ein Tennis-Hype herrscht und das alles mitbekommt. Ich bin neidisch, aber positiv neidisch, denn Italien ist unser Nachbar, den wir natürlich sehr lieb haben und deswegen sind wir da voller Unterstützung für die Italiener und die italienischen Tennisspieler und Tennisspielerinnen, denn die machen einen Riesenspaß. Und lass uns direkt einsteigen, Boris. Lass uns in das wirklich Sahnehäubchen eines Finale einsteigen von Rom. Jannik Sinner kommt zurück und Jannik Sinner erreicht das Finale in seinem ersten Turnier zurück nach 3 Monaten und spielt dann gegen Carlos Alcaraz. Also es war einfach wie gemacht. Mir kam es so vor, Boris, ich bin sehr gespannt, was du sagst, als bräuchte Carlos Alcaraz Jannik Sinner, weil ohne ihn hat er nicht diese Spannung, nicht diese Rivalität, nicht das, was er braucht, um sich voll zu fokussieren und genau das Tennis zu spielen, was er in Rom gezeigt hat. Aber erzähl doch mal, hast du das Finale gesehen und wie hast du es erlebt? Wie hast du Carlos erlebt und wie hast du Jannik erlebt?
Ja, das ist eine sehr gute Einschätzung von dir, Andrea, dass auch ich den Eindruck hatte, Carlos brauchte Sinner, wieder ernster zu spielen, konzentrierter zu spielen. Es war das Traumfinale, die Einschaltquoten lassen grüßen und auch die Zuschauermassen, die über die 10-12 Tage ins Vorital gekommen sind, alles Rekordzahlen. Aber vielleicht ein Wort zu Jannik Sinner. Also man konnte nicht erwarten, dass er nach 3 Monaten Pause wieder so gut zurückkommt, so schnell zurückkommt. Und ich muss auch sagen, Sand ist nicht sein Lieblingsbelag. Er hat noch kein großes Turnier auf Sand gewonnen. Immer noch nicht. Und die Auslosung, ja, in die ersten beiden Runden, okay, kann man sagen, die kann er machen. Aber spätestens im Viertelfinale gegen Casper Ruud dachte ich, okay, Casper Ruud, Madrid gewonnen, der ist in Topform. Also das wird ein Härtetest für Jannik Sinner. Ich lag falsch. Es war 6-0, 6-1.
Das Spiel war absurd.
Absurdes Spiel. Ich habe Jannik Sinner noch nie so gut auf Sand gesehen.
Ich auch nicht.
Und Casper Ruud war wunderbar. Dann hat gesagt, ich hatte den besten Platz auf dem Center Court. Ich habe gesehen, wie genial Jannik Sinner gespielt hat. Er hat einen englischen Ausdruck benutzt. Den kann ich vielleicht auch benutzen. Er sprach von Next Level Shit. Also er dachte, Sinner spielt in einer anderen Sphäre. Und so war es auch. Und auch Jannik musste da teilweise schmunzeln, in seine Box schauen, weil also so gut, dass er so schnell wieder zurückkommt, hat er nicht erwartet. Und dann geht's weiter. Halbfinale gegen Tommy Paul, dann verliert er den ersten Satz 6-1. Und dann dachte ich schon, okay, jetzt ist er am Ende mit seinem Latein. Dann gewinnt er mal den zweiten 6-0 und führt 3-0, auch da wieder, also 9 Spiele in Folge. Hat aber dann sich eine Auszeit nehmen lassen und hat seine Blasen am rechten Fuß behandelt. Hat man mal gesehen, der hatte offene Blasen. Wenn man eine Blase am Fuß hatte, da weiß, damit kannst du eigentlich nicht mehr laufen. Weil wir dachten zuerst, hat irgendwas am Oberschenkel oder am Knie, nee, es waren Blasen. Ich glaube, die haben ihn auch belastet im Finale, dass er nicht ganz so frank und frei laufen konnte. Aber ich glaube, Carlos Alcaraz ist eigentlich wieder da, wo wir ihn alle gerne hätten. Also wir sprachen, er ist für mich der genialste Tennisspieler an guten Tagen. Er ist so der Tennis-Superstar auf der ganzen Welt. Ich kenne keinen Fan, der Carlos Alcaraz nicht mag. Und dazu gehören auch einige italienische Fans. Und wie er aufgedreht hat im Finale, er war ja auch verletzt. Er hat Barcelona im Finale gegen Rune aufgeben müssen, hat Madrid abgesagt bei seinem Heimatturnier und hat auch mit einer langen Bandage in den ersten Runden auch dann gespielt in Rom. Aber von Match zu Match wurde er besser, wurde er freier und hat auch dann, glaube ich, das Finale dominiert. Ersten Satz war noch so ein bisschen eng, aber im zweiten war er dann deutlich stärker. Und wie es denn der Zufall so will, 24 Jahre nach dem Sieg von seinem Trainer Carlos Juan Carlos Ferreiro, der auch Rom gewonnen hat. Also die Zufälle wiederholen sich da. Also ich glaube, der richtige Mann hat gewonnen. Ich glaube, der Sieg von Rom war für Alcaraz wichtiger als für Sinner.
Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich glaube, dass das generell, ich finde es eine Riesenleistung von Jannik, dass er überhaupt so gut gespielt hat. Du hast noch vergessen zu erwähnen, dass er vor der Demontage vor Kaspar Rüud noch gegen Francisco Cerundolo gespielt hat, der die zweitmeisten Matches auf Sand gewonnen hatte, der gegen Alexander Zverev in Madrid gewonnen hatte, also der richtig gut drauf war. Im Halbfinale gegen Kaspar Rüud wirklich Chancen hatte, das Match zu ziehen und ins Finale in Madrid einzuziehen. Und gegen ihn, da ist so ein Knoten geplatzt. Da hatte ich das Gefühl, jetzt ist Jannik wieder da. In den ersten zwei Runden hat man noch gesehen, dass da so ein bisschen Rost an der Karosse ist. Und danach war der Knoten geplatzt und das Match gegen Kaspar Rüud. Ich habe nur gelacht die ganze Zeit, weil ich konnte es gar nicht glauben. Weil ich habe das ganze Madrid-Turnier kommentiert und viele Matches von Kaspar Rüud. Und er hat die Leute da komplett in den Wahnsinn getrieben mit diesen Spinbällen, die auf Kamera vielleicht nicht so extrem aussehen, aber wenn man mal hinter dem Platz sitzt oder auch neben dem Platz, dann sieht man, wie extrem die abspringen. Und Jannik hat die einfach immer im Steigen genommen, als würde ich ihm so die Bälle aus dem Eimer zuspielen. So sah das aus. Der Kasper sah aus wie so ein 12-jähriger Junior, der so versucht, ein bisschen Rafa-pseudomäßig die Bälle hochzuspielen. Und das stimmt ja nicht. Der Kasper ist einer der am heavysten spielenden Spieler auf der Tour, besonders auf Sand. Und Jannik hat die einfach also das war sowieso schon absurd. Aber was ich zu Carlos sagen wollte, weil wir ja immer drüber gesprochen haben, Boris, du vor allem, dass er ein bisschen aufpassen muss mit seinem Körper, wie er mit seinen Energien haushaltet. Und ich empfand sein Rausziehen aus Madrid als den ersten Schritt in die richtige Richtung. Denn, was vielleicht nicht alle mitbekommen haben, du hast es letztes Mal erwähnt, die Doku über Carlos Alcaraz, die wurde während Madrid gelauncht und Netflix hat einen Haufen Kohle ausgegeben, um da die ganzen, hast du das gesehen? Alle Werbebanner, alle Schiedsrichterstühle haben die ganze Zeit den Trailer von Carlos Alcaraz gespielt und dass er da aber trotzdem rauszieht und da wirklich die Härte zeigt, nein, ich bin verletzt, nein, ich habe was am Bein, ich kann jetzt hier nicht zu Hause spielen und egal wie viel Kohle Netflix hier in die Marketingabteilung reingesteckt hat und egal wie wichtig das wäre für die Doku, für die Spanier, etc., etc., das empfand ich als ersten Schritt in die richtige Richtung. Und was dann natürlich Gold wert ist für einen Spieler wie Carlos, dass das eine Woche später belohnt wird. Ne? Weil das Schlimmste, der GAU ist ja dann, er verliert zweite Runde, geht dann zu seinem Team und sagt so, ja, ihr habt mir gesagt, ich soll nicht spielen, aber ich spiele ja viel besser, wenn ich spiele. Das ist ja so das schlimmstmögliche Szenario, oder was einem Spieler passieren kann, weil Tennisspieler sind, egal wie schlau man sie empfindet, manchmal sind sie so kurzfristig angelegt. Mhm. Sie denken dann wirklich, wenn ich jetzt die Woche das Richtige mache, muss in der nächsten Woche schon die Belohnung passieren. Mhm. Wenn das nicht passiert, dann habe ich alles falsch gemacht. Mhm. Empfindest du das auch so?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du bei Carlos angesprochen hast. Also nach Barcelona war er verletzt, auch ein bisschen müde, auch ein ausgebrannt vor Monte Carlo. Da dieses legendäre Interview gegeben, wo er einfach zum ersten Mal zugegeben hat, dass auch Tennis müde war nach Miami. Mhm. Insofern hast du vollkommen recht, Madrid, ich meine, das ist sein Heimatland, das ist die Hauptstadt von Spaniens. Seine Doku wird extra in Madrid gelauncht, er ist der absolute Superstar. Und vielleicht zum ersten Mal in langer Zeit hatte dann Tennis Priorität, also sein Job hatte Priorität, nicht die Nebenkriegsschauplätze, die natürlich auch wichtig sind und die, wo du natürlich auch die Taschen voll Geld machst. Ist ja logisch, dass er da auch ein bisschen was bekommen hat. Aber er ist das da, weil eben auf dem Tennisplatz so genial ist. Und das vergisst man manchmal bei den anderen Spielern, dass eben so viele Dinge Priorität haben und nicht aber das nächste Spiel oder das nächste Turnier. Und das war ein ganz wichtiger Schritt für Carlos. Und ich hoffe, es war seine Entscheidung, dass er in Madrid nicht gespielt hat. Und natürlich hat er seinen Trainer gefragt und seinen Agenten. Aber in der Regel sagen die, ja, hör mal zu, kannst du das erlauben als Spanier? Du wohnst in Spanien und so weiter. Ich hoffe, dass Carlo selbst entschieden hat und er hat alles richtig gemacht. Aber umso wichtiger war eben dann die Erfolge von Rom. Deswegen habe ich gesagt, also dieser Sieg war für Alcaraz wichtiger als für Sinner. Mhm. Für Sinner war es entscheidend, dass er verletzungsfrei ins Finale kam. Dass er auf dem ungeliebten Sandplatz zumindest ins Finale kam, gegen Weltklasse-Spieler gewonnen hat, aber für Carlos Alcaraz, auch für den weiteren Verlauf des Jahres und der Karriere, war die Entscheidung, Madrid nicht zu spielen, umso besser in Rom zu sein, um zu gewinnen, Gold richtig.
Ja, Sehe ich ganz genauso. Und vielleicht, was sehr interessant war, Carlos war im Halbfinale und im Finale die eine Sache, die man ihm immer vorwirft. Er war der konstantere, der stabilere Spieler. Beides ja. Mal gegen Lorenzo Musetti. Es war unglaublich windig an dem Tag. Es war wirklich schwierig zu spielen. Beide hatten sehr, sehr viele unerzwungene Fehler, aber aufgrund der Bedingungen wirklich, es war total, man hat es richtig gesehen und der Wind hat die ganze Zeit, ne, mal kam er von hinten, mal von vorne, der war auch nicht so stet, dass man sich an ihn gewöhnen konnte, sondern er hat sich die ganze Zeit im Wirbel auf dem Platz bemerkbar gemacht und Carlos war der konstantere Spieler da und gegen Jannik war Carlos auch der konstantere Spieler da. Natürlich hat er immer diese Spitzen, an die wir uns dann erinnern, dann kann er noch mal einen siebten Gang schalten, wo alle anderen gar keinen siebten Gang mehr haben, aber er war dann im Tiebreak der konstantere Spieler. Er hat zwei, was mir total gut gefallen hat, er hat jetzt klare Muster. Er hat ganz oft nach außen serviert in die offene Ecke. Natürlich wissen die anderen Spieler, dass das im Zweifel kommt und dass es bei Breakball hinkommt. Bei beiden Satzbällen, gegen Jannik hatte zwei Satzbälle, er hatte 6-5, 15-40 bei Carlos Alcarazes Aufschlag und zweimal hat Charlie den Aufschlag nach außen gespielt und dann in die offene Ecke. Selbst wenn du weißt, dass es kommt, Boris, du weißt es selbst, du hast es auch oft gemacht. Wenn ich weiß, gegen dich, du spielst mir den Kick auf meine Rückhand und dann gehst du in die offene Ecke, da kann ich mich 3 Jahre vorher hinstellen. Es wird trotzdem nichts ausrichten, weil ich muss ja trotzdem den Schritt dahin machen, den Platz abdenken und der Raum auf der anderen Seite ist komplett offen. Und das hat mir so gut gefallen, dass er jetzt Muster zu haben scheint, auf die er zurückgreifen kann in wichtigen Momenten, weil dieses Chaos im Kopf, das sein Talent ja erzeugt, das ist ja das Talent, dass er, wenn ich auf dem Platz stand, das ist ein super Beispiel, weil ich hatte nicht viel Talent, ich hatte aber eine sehr gute Arbeitsethik. Wenn ich auf dem Platz stand und ich hatte einen Ball, dann wusste ich genau, welchen Ball ich darauf spielen muss, weil ich konnte nur diesen einen Ball spielen. Ne? Es war der am prozentualst wahrscheinlichsten möglichste Ball. Den habe ich dann gespielt. Vorhand cross meistens, Rückhand cross, whatever. Ne? Carlos hat 7 Möglichkeiten. Der kann Stopp spielen, der kann Slice spielen, der kann Heavy Spin spielen, der kann draufgehen. Und natürlich sorgt das für Chaos im Kopf. Aber jetzt hatte er klare Muster, auf die er in wichtigen Momenten zurückgegriffen hat. Und das hat dazu geführt, dass er in den 2 wichtigsten Matches des Turniers gegen Musetti und gegen Sinner der konstantere Spieler war. Und wenn er das halten kann, dann wird es sehr, sehr tough, ihn zu schlagen bei den French Open. Was glaubst du, Boris?
Ja, man nennt das ja eigentlich auch Strategie. Also macht sich ja als Trainer vorher Gedanken, man geht die Strategie mit dem Spieler durch und sagt, also die Wahrscheinlichkeit spricht für dich, wenn du den Aufschlag nach außen machst, was soll der Gegner machen? Der kann ihn nur zurück in die Mitte spielen, dann ist der die andere Seite auf. Dann muss der Spieler das erstmal zuhören und verstehen und verdauen und dann umsetzen. Spieler, auch ich war ein Dickkopf und wir wissen es immer besser, aber wenn man einen guten Trainer hat wie Ferrero, dann hört man verdammt nochmal zu und dann folgt man einfach in die Marschroute seines Trainers und überraschenderweise hat der Trainer recht und der Spieler hat recht. Und dann sieht's plötzlich so einfach aus. Und dann ist auch Erfolg kein Zufall. Dann kannst du es wiederholen. Weil wenn Sinner das nicht zurückbringt und wenn Musetti Probleme damit hat und Draper im Viertelfinale auch nicht das zurückschafft,
Jack Draper, genau,
dann gibt's keine besseren Spieler mehr. Insofern dann ist es nicht mehr überraschend, immer wieder die Punkte und die Spiele, auch die Matches zu gewinnen. Und so kann man etwas wiederholen. Das macht die Superstars aus. Das macht die Konstanz aus, dass man auch eine Handschrift, im Fußball spricht man gerne von Handschrift, die Tennisspieler haben das auch, die guten, dass man seine Strategie gefunden hat. Wir reden jetzt von Sandplatz, ne? Rasen ist was anderes und Sandplatz, aber auf Sandplatz ist die Strategie klar zu erkennen, aber als Gegner kannst du nichts dagegen ausrichten, was sich natürlich teilweise wahnsinnig macht.
Ja, und es ist wahrscheinlich noch frustrierender, wenn du weißt, was kommst und kannst nichts dagegen ausrichten, als wenn es dich überrascht. Und eine Frage, du musst sie nicht jetzt beantworten, weil ich habe sie dir nicht vorher zugeschickt, aber gibt es ein Match, das du gecoacht hast mit oder vielleicht auch gespielt hast, wo die Strategie den Unterschied ausgemacht hat? Kannst du ja jetzt drüber nachdenken, vielleicht fällt dir sofort was ein, aber vielleicht kommen wir in 20 Minuten nochmal darauf zurück. Aber entweder als Trainer bei Novak oder bei Holger, dass die Strategie wirklich den Unterschied gemacht hat oder du selbst als Spieler vielleicht hinten lagst, was geändert hast und gemerkt hast, das ist jetzt die richtige Strategie. Fällt dir da auf Anhieb was ein oder brauchst du
bei mir spontan und es ist wirklich nicht geprobt und nicht geübt. Also, Djokovic, Finale gegen Roger Federer in Wimbledon. Er hat länger da nicht mehr gewonnen. Roger war immer ein Angstgegner. Und ich hatte so meine Idee, wie er denn gegen Roger spielen sollte. Er gewann den ersten Satz, er verlor den zweiten. im Tiebreak, hatte mehrere Satzbälle. Dann gab es eine Regenpause und er ist dann in die Umkleide direkt neben den Center-Court gegangen. Da kam man also als Coach nicht rein, aber ich bin Mitglied und ich kenne mich da am Center-Court aus und bin da einfach an den Wärtern vorbei gehuscht und habe Novak, also auf gut Deutsch die Leviten gelesen, gesagt, Junge, du machst genau alles richtig, verdammt nochmal, reiß dich zusammen, die Strategie passt, du bist deutlich jünger wie Roger, je länger das Spiel, desto schwächer wird dein Gegner und so weiter und so fort und habe ihn echt, ich sag mal, zusammengepfiffen und er hat nur noch geguckt und dachte gar nicht, dass ich so deutlich mit dem Englisch umgehen kann, aber wenn ich will, kann ich das. Er ging raus und hat das Ding dann gewonnen. Insofern, also es gibt so Momente, wo der Trainer einfach hingehen muss und dem Spieler sagen muss, Junge, jetzt verdammt nochmal, halt deine Strategie, halte durch, du bist der bessere Spieler, natürlich mit Argumenten. Und wenn es dann klappt, sind wir umso glücklicher.
Ja, und deswegen finde ich, ist es wichtig, wir hatten ja schon mal eine Folge über diese Supertrainer. Ich glaube, deswegen sind die wichtig, die Supertrainer. Ich glaube nicht, ich bin nicht jemand, der glaubt, nur weil man selbst auf dem Wimbledon-Platz gestanden hat, weiß man, wie man jemanden coachen kann. Ne? Oftmals ist es ja vor allem bei Fußball und Basketball so, dass die schlechteren Spieler in Anführungszeichen die besseren Trainer machen, weil sie wissen, was sie falsch gemacht haben damals. Ist ja im Tennis auch manchmal so. Aber, großes Aber. Wenn du mit Stars zusammenarbeitest, musst du genau diese Eier haben, ich sag's mal auf gut Deutsch, hinzugehen. Novak Djokovic, einen der damals schon besten Spieler aller Zeiten, jetzt ist er der beste Spieler aller Zeiten, laut Zahlen, aber damals schon einer der besten, hinzugehen und ihn anzukacken, das würde nicht jeder machen. Ich würde sogar sagen, es würden 99,99% der Leute nicht machen, weil es Novak Djokovic ist und du Schiss hast, dass er dich A, direkt feuert, B, dir den Vogel zeigt und C, dich vielleicht auch noch verhaften lässt und nach Serbien abtransportieren lässt, keine Ahnung. Aber weißt du, was ich meine? Dafür sind Supertrainer wichtig. Die haben auch ein Ego, die haben auch ihr eigenes Ding geschafft. Die sind nicht angewiesen darauf, dass der Spieler sie trotzdem noch weiter im Team behält, sondern die haben ihr eigenes Leben, ihre eigene Identität und die können sich dann über diese Stars hinwegsetzen und die ankacken und im Zweifel dann den Wimbledon-Titel holen. Und Boris, weißt du noch, was die Strategie war? Ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber weißt du noch, was ihr da euch zurechtgelegt habt? Roger spielt ja nicht mehr, da kann man ja aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, aber das würde jetzt, sagen wir mal, klar habe ich die noch im Kopf, aber ein bisschen zu viel ins Nähkästchen führen, weil es geht um psychologische Punkte und wie man mit den Menschen miteinander umgeht und so weiter. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt diese sogenannten Supertrainer, nicht, dass ich mich da selbst bezeichnen würde, aber ich habe ein, zwei Turniere gewonnen.
Aber ich habe dich so bezeichnet, aber, das musst du jetzt akzeptieren.
Genau, weil wir in solchen Momenten schon mal waren. Wir waren im Wimbledon-Finale, im Roland-Garros-Finale, im US Open. Wir wissen, um was es geht, warum ich damals gewonnen und verloren habe. Erste Runde brauchte mich nicht, dritte Runde brauchte mich nicht. Aber genau, wenn es ums Ganze geht, in der zweiten Woche eines Grand Slams. Und Ferrero war auch schon die Nummer eins. Das ist der Trainer von Alcaraz und Cahill, auch ein super Trainer mit absoluten Weltklassenspielern, weil sie den Unterschied machen am Ende eines Turniers, weil sie selbst diese Erfahrung schon gemacht haben. Und das ist der Unterschied. Da braucht man ein bisschen Mut und braucht ein bisschen Selbstbewusstsein. Aber daran hat es, glaube ich, mir noch nie gefehlt.
Das ist sehr gut. Nee, das glauben wir alle nicht. Noch eine Frage vielleicht zu dem Finale, dann sprechen wir noch über ein paar andere, die weit gekommen sind. Du hast Jack Draper schon erwähnt, Lorenzo Musetti, Alexander Zverev natürlich. Aber warst du überrascht, dass Jannik so schnell schon so gut wieder spielt? Weil er hatte ja wirklich, okay, nehmen wir mal die ersten zwei Gegner raus, aber er hatte ja wirklich eine sehr schwierige Auslosung. Cerundolo, Kaspar Rüd, Jack Draper. Nee, das hat Carlos hat gegen Jack Draper gespielt. Aber er hatte wirklich eine schwierige Auslosung und hat das ja super gemeistert bis ins Finale. Warst du da überrascht, dass er so schnell wieder da ist?
Ja, habe ich so überhaupt nicht damit gerechnet. Ich meine, ich sprach vom italienischen Tennisbuben. Also ich habe jedes Training von Sinan Monte Carlo die Woche vor auch live im Fernsehen gesehen. Also
die
zeigen die Trainingseinheiten von Jannik Sinner live im Fernsehen. Also ich habe gesehen, ich habe da auch schon gesehen, er hatte Blasen an den Fingern, er hat mit Rune einige Tage trainiert und Draper war da. Und da konnte man schon sehen, ja, Sand tut er sich ein bisschen schwer, weil du einfach die Punkte nicht so schnell gewinnen kannst. Du musst rutschen, du musst einfach diese Balance haben auf dem Startplatz. Er ist sehr groß gewachsen, das sieht man teilweise im Fernsehen nicht.
Ja, und er hat auch so lange Beine. Ich finde, das macht es nochmal schwerer auf Sand, wenn man Carlos da hingegen sieht. Ja. Der ist ja eher so, also er ist auch groß, aber er ist ja eher so gedrungen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. So Oberkörper und Beine sind in einer richtigen Proportion. Und beim Jannik, der sieht ja für mich manchmal aus wie so ein Fohlen, das so stack genau. auf der Wiese stackst. Ja, und dann, wenn er sich bewegt, dann hat er halt diesen unglaublichen Schwerpunkt und wie halt ein Skifahrer, ne, wie ein sehr guter genau. Skifahrer, der ist so immer leicht nach vorne geneigt. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was er macht wie kein anderer, wenn jemand einen Stopp spielt, dann schafft er es direkt den ersten Schritt nach, der läuft sofort los, ne? Mhm. Weil viele, wenn sie reagieren, das ist jetzt schwierig beim Podcast was vorzumachen, was die Leute nur hören, aber viele, wenn sie auf den Stopp reagieren, reagieren ja so, indem sie erstmal den Oberkörper nach hinten nehmen ja. und dann lossprinten. Ist ja klar, ne? Du siehst was und du machst erstmal ja. so und dann sprintest du nach vorne los. Und Jannik hat das gar nicht und das hat Novak auch nicht. Und ich glaube, das kommt vom Skifahren, weil die so mhm. früh diese Stabilität, diesen Schwerpunkt nach vorne und diese Balance geübt haben, jahrelang, mhm. waren ja beide sehr, sehr gute Skifahrer. Jannik italienischer Meister, wenn ich mhm. mich nicht täusche, ne? Ja. Und die haben das dann so drauf. Das ist wirklich speziell. Aber kannst du vielleicht mal für die Tennisfans erklären, warum Jannik's Spiel nicht ganz so durchstechend ist auf Sand wie auf anderen, wie auf dem Hartplatz, wo er ja wirklich der beste Spieler der Welt ist momentan. Ist ja auch so, aber auf Sand fällt es ihm ein bisschen schwerer.
Ja, es geht da um den Schwerpunkt. Der ist bei Alcaraz von Haus aus etwas tiefer aufgrund seiner langen Beine, Jannik Sinner, ist der Schwerpunkt einfach ein bisschen größer. Das dauert, bis er nach unten kommt. Nein, Sinner nimmt den Ball früher wie jeder andere Spieler. Der steht sehr nah an der Grundlinie, spielt sehr viel Halbvolley und geht eigentlich schon vom Return ran auf den Ball. Das heißt, der Absprung muss immer perfekt sein. Was er auf Sandplatz eben nicht ist, der verspringt manchmal. Und deswegen gehen auch die Schläge bei Sinner manchmal mit dem Rahmen raus, weil einfach den Ball nicht in der Mitte trifft. Alcaraz lässt sich ein bisschen mehr Zeit, hat dadurch auch mehr, also auch eine bessere Beinarbeit insgesamt und dadurch mehr zu Hause auf Sand, wie eigentlich die meisten Spanier, ist auf Sand aufgewachsen. Ja, Sinner ist auf den Bergen aufgewachsen mit Schnee. Insofern, also die Spielweise passt da nicht hin und ja, Finale ist gut, aber ich betone es nochmal, er hat noch nie, obwohl er die Nummer 1 jetzt schon seit fast einem Jahr ist, noch nie ein großes Sandplatzturnier gewonnen und das kommt nicht von ungefähr, weil die Spielweise von Hause aus nicht passt. Du gewinnst Sandmatches und Sandturniere, weil du weniger Fehler machst wie der andere und auf jedem anderen Belag der Welt gewinnst du, weil du mehr Punkte machst. Und auf Sand, weil du weniger Fehler machst. Und genau das war auch immer mein Problem mit meinen Spielen. Ich wollte immer den Gewinnpunkt machen und ich habe dann halt auf Sand den Fehler gemacht, weil der Ball aufgesprungen ist, man ist weggerutscht. Und insgesamt ist der Ballwechsel langsamer auf Sand. Das heißt, jeder, der offensiv spielt, du weißt, der Gegner kommt in der Regel immer wieder an den Ball ran und das macht einen natürlich auch dann wahnsinnig.
Ja, das macht einen fuchsig. Und das finde ich witzig, dass du das sagst, weil es gibt wirklich diese Psychologie von Spielern, die, wenn sie einen Fehler vom Gegner bekommen, das fast gar nicht als Punkt empfinden.
Genau.
Ne? Und ich würde dich zum Beispiel dazu zählen, ich würde auch einen Jannik dazu zählen. Da sehe ich manchmal, der andere macht so einen wirklich komplett unerzwungenen Fehler und Jannik guckt dann so raus zu seiner Box so... Was ist das? weil er natürlich auch dem, vor allem auf Hartplatz, weil er den Ball natürlich so wunderschön, weißt du, bei wem ich das auch gesehen habe? Bei John McEnroe, das ist zum Totlachen, weil ich habe, als ich noch gespielt habe, habe ich oft bei ihm in der Akademie trainiert, wenn ich in New York zu Hause war. Ja. Und da ist er dann so rumgelaufen, da waren halt so 8-jährige Kinder, die nicht ambitioniert Tennis gespielt haben, sondern die einfach von ihren reichen Eltern hingekarrt wurden. So, bleib mal von 15 bis 17 Uhr da, damit ich mir die Nägel machen lassen kann oder so. Und dann haben die halt so lustlos gespielt, wie halt Kinder, die gezwungen werden, Tennis zu spielen, spielen. Also lustlos, ohne Fußarbeit, ohne nix. Und wenn die einen Fehler gemacht haben, hat der John immer, es gab so eine Rampe, hat er immer von oben runter geschrien, wie ein Verrückter, so, no! How can you miss this? Und ich habe mich jedes Mal so typisch John. Ich habe mich immer so, ich so, das ist ein 8-jähriger. Ich habe dann irgendwann habe ich zu ihm gesagt, John, das ist ein 8-jähriger Junge. Der hat keinen Bock. Und dann hat er gesagt, nein, akzeptiere ich nicht. So, I don't accept it. Yeah. You cannot miss a neutral ball. Hat er immer zu mir gesagt, you cannot miss a neutral ball. Und ich finde, manchmal sehe ich das bei Jannik auch. Der guckt dann so, wenn jemand so einen Fehler macht, guckt dann so raus, so, was ist falsch mit dem anderen?
Ja, das sind aber, sagt man, das ist das Klagen auf hohem Niveau. Wir reden von Genies. John McEnroe war eins, Jannik Sinner ist eins, auch Carlo Alcaraz. Das ist einfach ein anderes Niveau, wie man das Tennisspiel sieht. Es ist ja auch eine Kunstform. Und deswegen ist der Sport auch so schwer. Und deswegen ist es schwer, die Nummer 1 zu werden, weil es nur ganz wenige Menschen schaffen.
Und lass uns über die Nummer 1 sprechen, denn jemand, der nah dran war, aber es bisher noch nicht geschafft hat und natürlich unser, eigentlich fast schon unser Maskottchen hier im Podcast ist, Alexander Zverev, der beste deutsche Tennisspieler, den wir gerade haben, der wahrscheinlich die schlimmsten Rückenschmerzen hat, weil er die deutsche Flagge alleine die ganze Zeit aufrechterhalten muss. Ich finde, er hat in Rom sehr gut gespielt, hat dann gegen Musetti verloren in einem tollen Match. Und dann hat er ein paar Äußerungen gemacht und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Erstmal, wie hast du ihn empfunden in Rom? Und dann sprechen wir vielleicht über das, was er gesagt hat.
Ja, vielleicht so ein, zwei Wochen zurück, wenn ich den Vorlauf darf. Also er hat München gespielt nach einem enttäuschenden Monte Carlo und hat München gewonnen. Genau. Also das hat der Seele gut, auch nach dem Viertelfinale gegen Kriegsbohr hätte er eigentlich verlieren müssen, hat dann im Finale gegen Schelte wieder richtig gut Tennis gespielt und ich glaube, das tat einfach gut, mal wieder einen Turniersieg zu feiern, auch zu Hause, er wurde wirklich frenetisch angefeuert und das sein erster Turniersieg dieses Jahr, muss man auch mal erwähnen. Und da dachte ich, okay, jetzt auf Sand sieht alles ganz gut aus, Madrid hat er schon zweimal gewonnen, auch Roma hat er letztes Jahr gewonnen, also der wird bestimmt eins von den beiden gewinnen.
Und Madrid das hast du gesagt?
Ja,
okay.
Dachte ich. Ja. Und dann ging es Madrid auch ganz gut los, die ersten beiden Runden. Und dann letztes Jahr gegen Cirundolo, wo ich überlegt habe, okay, gegen den hat er jetzt zum dritten Mal in Folge verloren. Dann kommt das Wort Angstgegner schnell hoch, weil das Spiel war nicht gut. Also Sascha, das hat er verloren und nicht Cirundolo gewonnen. Dann dachte ich, okay, Ausrutscher, aber Rom, da kommt er wieder zurück. Dann Viertelfinale Musetti muss man ein Wort erwähnen. Also jetzt nach Alcaraz auf Sand und Ruth, vielleicht der drittbeste jetzt die letzten Wochen. Ganz starker Italiener, auch mit 23 Jahren. Also da geht noch mehr bei Lorenzo. Musetti ist auch mittlerweile die Nummer 8 der Welt. Aber ich will mich unterbrechen bei Sascha Zverev. Dachte ich, Musetti, okay, guter erster Satz. Zverev schlägt eng Arthur Fist davor, gegen den hat er auch letztes Mal in Miami verloren. Also alles sprach so für das Comeback von Sascha Zverev und führt dann bei 6-5 und eigener Aufschlag 40-0. Und der kann den Sack nicht zumachen, wo ich sage, das gibt's nicht. Sascha hat den vielleicht besten Aufschlag der Welt momentan. Mm. In seinem, eins seiner Lieblingsturniere, führt 40-0, 6-5. Hätte den ersten Satz gewonnen, die Wahrscheinlichkeit wäre groß, hätte den zweiten auch gewonnen. Mm. Er schafft die 4-5 Satzbälle nicht. Und dann überlege ich kurz, okay, muss ich mir, ach, auch das dritte Mal in Folge verloren. Mm. Und dann kommt wieder das Wort Angstgegner. Also wenn du jede Woche gegen deinen Angstgegner verlierst, das ist nicht gut. Weil wenn du Nummer 1 der Welt werden bist oder die Nummer 2 der Welt bist, dann müssen die anderen Angst vor dir haben, nicht umgekehrt. Und da habe ich gedacht, die Psyche, da geht irgendwas im Kopf ab, was wir beide nicht wissen, was wir nur ahnen können. In entscheidenden Phasen in Madrid und jetzt auch in Rom hat er den Glauben an die eigene Stärke nicht gehabt. Er hat dann den zweiten Satz, 6-4 verloren, hat sich dann über die Bälle beschwert, so, das meinst du wahrscheinlich, und die Bälle wären jede Woche anders, das ist alles schön und gut, nur Musetti hat mit den gleichen Bällen gespielt, deswegen, also das Argument Bälle, dann müssen alle Spieler sich über die Bälle beschweren, die sind nicht gut, das ist ein Problem.
Die sind nicht gut.
Aber das gilt für alle Spieler, ne? Und nicht nur für Sascha, man kann sagen, okay, die sind jetzt langsamer, er braucht dann schnelleren Ball, aber er hat nicht wegen den Bällen die Satzbälle nicht gemacht, sondern weil der Glaube in dem Moment gefehlt hat. Warum ist das so? Wie viele Tage haben wir Zeit? Wie lange können wir diskutieren? Das ist ein endlos Thema. Und da muss er bald eine Lösung finden, weil die Gegner schlafen nicht. Die werden jetzt alle jünger. Musetti ist 23, Cirundolo ist jung, Alcaraz ist 21. Also die Generation Medvedev, Rublev, das sind nicht mehr seine Gegner. Dimitrov, das ist die Generation, die jünger ist und die haben keine Angst. Die sehen, die riechen, wenn der Gegner anfängt zu bluten, jetzt mal ganz, ganz drastisch ausgedrückt, aber die schmecken das Blut und gehen dann durch. Und das ist momentan das Problem von Sascha Zverev, dass die jungen Gegner wissen, in entscheidenden Phasen hat Sascha die Flatter, wie man bei uns sagt, oder wird ein bisschen hektisch. Und das nützen die aus und das ist kein gutes Zeichen.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil es ist wirklich so, ich habe das so oft beobachtet bei den großen Champions besonders, bei einem Novak, bei Rafa ja auch, Roger sowieso Und auch bei Yannick und bei Carlos manchmal weniger. Carlos ist da ein bisschen, finde ich, eine Ausnahme, weil er so ein Spielkind ist. Aber ich nenne es den Killerinstinkt. Genau. Und dieser Killerinstinkt ist wirklich, man denkt dann so, ja, Killerinstinkt, das ist so, dass man tough unter Druck ist. Aber es meint ein bisschen was anderes. Killerinstinkt ist für mich, die sind dann wie ein Raubtier.
Ganz
das,
genau.
Wie du gerade gesagt hast, das riecht die Schwäche und dann hauen die den Deckel drauf. Und es ist vorbei. Genau. Ne? So habe ich das Gefühl. Und das ist auch, weißt du, wer das auch hatte? Dirk Nowitzki. Ich lese gerade sein Buch. Mhm. Und Dirk Nowitzki war so oft, das wiederholt sich wirklich, so oft war er raus, Knieschmerzen, konnte nicht mehr laufen. Aber der riecht die Schwäche auf der anderen Seite. Und dann kann er auf einmal wieder performen. Der hatte auch diesen Killerinstinkt. Und diesen Killerinstinkt, ich würde den jetzt gar nicht Sascha absprechen, sondern genau was du sagst. Die Jungen scheinen den irgendwie alle zu haben. Ob es ein Jack Draper ist, ob es ein Lorenzo Musetti ist, ob es ein Yannick, ein Carlos auf seine eigene komische Spielkindweise. Aber die scheinen den alle zu haben. Und das macht Sascha gerade Probleme, weil ich würde ihm per se nicht absprechen, sondern dieser Killerinstinkt von den anderen, der kommt dann dazu und dann clashen die so. Und mir ist das aufgefallen gegen Artifis, und das würde ich mir manchmal wünschen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, Boris. Gegen Artifis, er hat 4-1 vorne gelegen im ersten Satz. Sascha hat unglaublich gut gespielt, so gut Rückhand-Longline gespielt, wie ich ihn schon lange nicht mehr habe spielen sehen. Ans Netz, war einfach ein geiles Match. Hatte Chancen zum 5-1, macht es 5-1 nicht. Und Artifis kommt an 4-4 ran und nimmt das Publikum mit. Und das Publikum ist voll auf Artifis Seite. Und die Italiener, du hast es gerade sehr schön erzählt, wie der Hype da herrscht. Die verstehen Tennis, die gucken viel Tennis und alle Italiener und Italienerinnen waren zack auf Arthur Fieses Seite. Was Sascha in dem Match super gemacht hat, der hat fucking dagegen gehalten. Weißt du, was ich meine? Der hat dagegen gehalten, der hat auch die Faust gezeigt, der hat gut serviert in einem entscheidenden Moment und als er dann sein Aufschlagspiel zum 6-5 gehalten hat, hat er das Publikum mitgenommen und Arthur Fieses weggebrochen, hat den Tiebreak 7-2 gewonnen oder so und dann war der zweite 6-1. Es ging dann zack, zack, zack. Und manchmal habe ich das Gefühl, er will sich so sehr kontrollieren, dass nach außen nichts rauskommt, dass er dann auch das Positive weglässt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Er will dann eben nicht zeigen, dass es ihn gerade nervt oder dass der Lorenzo Musetti noch den 17. Return so ein Stück finden vor die Linie spielt. Und dann zeigt er aber auch weder die guten noch die negativen Emotionen. Und ich finde, dass die positiven Emotionen Sascha unheimlich ausgemacht haben, vor allem als er sehr jung war. Und das, ich finde das ganz natürlich, dass wenn man 10 Jahre auf der Tour ist, dass man dann nicht jeden Ball Fistpump macht, weißt du, das ist ja klar. Aber ich finde, dass er da sehr, sehr gut war, am Anfang das Publikum auf seine Seite zu ziehen und auch so mit der Energie zu arbeiten. Und ich glaube, da könnte er noch, ist jetzt gegen Musetti sehr schwierig, muss man natürlich sagen, da waren alle für ihn, das ist klar. Aber generell ist mir das aufgefallen, dass er manchmal so die Situation verpasst, wo er das Publikum auf seine Seite ziehen kann.
Nein, und ich bin auch überzeugt, dass er diesen Killerinstinkt hat. Sonst wäre nicht die Nummer 2 der Welt.
Ganz
wäre
genau,
nicht seit Jahren absolute Weltspitze. Nur momentan, ich rede nur von momentan, dieses Jahr seit Februar, März, April hat er diesen Killerinstinkt nicht. Gerade gegen Musetti, ich weiß, ich spiele gegen einen italienischen Superstar. Gerade dann brauche ich doch Charakterstärke, muss ich doch die Brust hoch machen. Gerade dann, weil Emotionen ist etwas Positives. Wir tun immer so, als wäre emotional ein Problem. Nee, du emotional gewinnst du die großen Matches, weil du einfach diese extra 5% oder 10% rausholen kannst. Und das muss man auch sehen. Ich finde Sascha in den ganz großen Matchen fast zu neutral, also fast zu emotionslos. Und wenn er mal einen Ball verhaut, dann soll er sich auch mal ärgern, auch mal den Schläger zerhacken. Das gehört dazu. Aber die Frust muss mal raus. Oder wenn du einen guten Ball machst, einfach mal die Faust gegen die Italiener zu zeigen. Leute, den Musetti, den hole ich mir heute Abend. Das will ich sehen. Und das habe ich schon bei Sascha gesehen.
Klar, das hat
momentan,
er total.
Momentan nicht. Und da muss er ein bisschen dran arbeiten. Und dann werfe ich noch ein Stichwort. Mentalcoach. Also wenn du damit bei der Familie Sascha Zverev ankommst, dann geht die Tür sofort zu. Casper Ruud hat zugegeben, während des Turniers in Madrid, dass er seit einigen Wochen und Monaten mit einem Mentalcoach arbeitet und seitdem das Leben wieder wunderbar für ihn ist. Er sieht das Glas halb voll, er freut sich, Tennisspieler zu sein und ist jetzt in entscheidenden Phasen cool. Auch Ruud ist schon einige Jahre dabei und irgendwann gibt es eine Stagnation, wird es eine Wiederholung. Du warst schon 6. oder 7. Mal schon in Melbourne oder in Rom und irgendwie ist immer das Gleiche. Mhm. Und dann fehlt da so das gewisse Etwas und ein Mentalcoach tat Casper Ruud sehr gut. Das heißt nicht, dass du was am Kopf hast. Im Gegenteil. Wir gehen ja auch zu einem Sportarzt, wenn wir was am Knie haben. Wir gehen zum Zahnarzt, wenn wir es bei den Zähnen haben. Und so gehen wir vielleicht auch zu einem Mentalcoach, wenn wir momentan einfach mit der Einstellung, mit der Motivation Probleme haben. Ist doch völlig legitim. Ich glaube, die meisten Topspieler machen es, nicht nur im Tennis, wahrscheinlich auch in den anderen Sportarten und geben es nur nicht zu. Da bin ich bei Ihnen. Da muss ich alles sagen. Aber ich finde ein Mentalcoach genauso wichtig wie ein Konditionstrainer oder einen klassischen Tenniscoach heutzutage.
Ja, also ich, wie gesagt, das Burg. Heute habe ich die Sprachstörung. Ich war gestern sehr lange bei Inas Nacht, wie man merkt, bis 3:30 Uhr saßen wir noch da. In dem Buch über Dirk Nowitzki, da heißt es auch ganz klar, dass er mit Sportpsychologen arbeitet. Und da finde ich, was ich sehr schön finde, es ist nicht so, dass er einen Sportpsychologen reingeholt hat, weil es mal nicht lief, sondern er hat ihn von Anfang an dabei und sie visualisieren gemeinsam Dinge quasi, die passieren werden, sodass er gestärkt schon in Situationen, die vielleicht noch gar nicht, also es wird präventiv gearbeitet, dann im Nachhinein, das ist schiefgelaufen, was habe ich falsch gemacht, sondern es wurde präventiv, was ist, und die haben dann so super, das hat auch der Holger Geschwindner mit ihm gemacht, sein Mentor und Trainer, der ihn lange trainiert hat, die haben so, wenn sie die letzten 5 Minuten die letzten Körbe geworfen haben, hat er ihm immer so Situationen gegeben. Es sind noch 2 Minuten zu spielen, ihr liegt 2 Punkte zurück, was machst du? Lässt du dich faulen, gehst du zum Korb, gehst du auf den Dreier, und er musste quasi gleichzeitig denken und die Körbe werfen. Und das ist ja auch Sportpsychologie. Das ist ja nicht Training, sondern es ist einfach Training mit unter erhärteten Bedingungen, indem man einem auch noch das Gehirn fordert und nicht nur den Körper. Und das ist ja im Zweifel in einer High-Pressure-Situation ist ja genau das, was passiert. Dein Gehirn wird gefordert, weil 10.000 Italiener gegen dich schreien und es steht 6-5 und du hast schon 2 Satzbälle verkackt. Ne? So.
Ja, klar.
Dein Hirn und dein Körper, das ist ja das Schwierige am Sport und besonders am Tennis, wo noch so ein Riesenkomponente Psychologie und Strategie dabei ist, dass dein Kopf klar funktioniert, wenn der Druck am höchsten ist. Und dafür kannst du präventiv arbeiten, genauso wie du Stabi für den Rumpf machst, damit du keine Rückenbeschwerden bekommst. Oder?
Ja, das Schlagwort heißt visualisieren. Und wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen darf, das mache ich immer gerne bei dir. Eine meiner Hauptaufgaben bei Novak war der Psychologe.
Ja,
ich, was soll ich denn die Vorhand beibringen?
Also selbst bei einem Champion.
Der hatte eine Phase, wo er so ein bisschen Schiss hatte vor ein paar Gegnern und vor ein paar Aufgaben und so weiter. Und ich konnte ihm diese Angst nehmen, auch in meiner Zeit mit Holger Rune, weil ich ja nun so oft auf diesem verbannten Platz selber war und eben die Höhen und Tiefen selbst erlebt habe, als Spieler, auch als Trainer, war ich so, sag mal, der Mann mit der ruhigen Wort und einfach ihm erklärt, was passieren kann, wenn er jetzt nach links geht und was passieren könnte, wenn er nach rechts geht. Auch die Konsequenzen nach einem Sieg, nicht abheben, zurück zur Routine und auch nach einer Niederlage nicht im Keller dich verstecken, sondern auch das gehört zum Spiel und zur Entwicklung, weil man sagt dann immer, es ist ein Prozess, das Ganze, und es ist so, wir sind alle nicht perfekt. Wir haben gute Momente, man muss direkt danach lernen, warum war das jetzt ein guter Moment, das kann man artikulieren, da kann man sich miteinander austauschen, und das Gleiche gilt bei einem schlechten Moment. Das ist, wir sind Menschen, wir haben Stärken und Schwächen, wir haben gute Tage, schlechte Tage. Wenn einer schon so alt ist wie ich, kann er damit einfach ein bisschen besser umgehen, gerade mit den Jungen. Und wenn ich mit Sascha heute auch rede, ist es nicht die Rückhand. Das ist immer Einstellung, wie geht's dir? Was denkst du? Was fühlst du? Warum war das jetzt gut? Warum war das jetzt schlecht? Und das sollte Sascha, ich meine, ein bisschen häufiger machen mit Experten, weil ich glaube, das ist momentan, was ihm fehlt.
Ja, 2 Fragen dazu noch. Er hat außerdem nach dem Match gesagt, dass er findet, dass Lorenzo Musetti ein sehr passiver Spieler ist, der auf die Fehler seines Gegners wartet. Das würde ich gerne von dir wissen. Das habe ich irgendwie, das habe ich nicht so, also ich weiß, was er meint auf eine Art und Weise. Lorenzo Musetti steht sehr weit hinter der Grundlinie und spielt ja den Return oft so lobmäßig rein. Aber danach spielt er ja nicht. Egal, ich möchte von dir hören. Ich will es dir nicht schon einreden, was ich denke. Das möchte ich von dir hören. Und ich möchte deine Meinung dazu hören, was du denkst, dass er jetzt nach Hamburg geht im Hinsicht auf ihn. Aber auch in Hinsicht, und das ist leider im Tennis eben der andere Teil der Geschichte, auch in Hinsicht auf seine Gegner, die sehen, dass Sascha Zverev jetzt nach Hamburg geht und dort spielt.
Also erstmal vorneweg, es ist so eine Grundregel, wenn du verloren hast, hat der Gegner immer recht.
Okay.
Das heißt, du wirst niemals in der Pressekonferenz irgendwas negativ über einen Spieler sagen, der dich gerade geschlagen hat. Die Antwort liegt auf dem Platz und es wäre das nächste Mal, schlägt Sascha Musetti und dann sind die Argumente für ihn. Aber auch da, ich sehe niemanden, der ihn da begleitet. Auch da brauchst du einen Coach, einen Betreuer, der sagt, Junge, du bist gerade sauer, pass auf, was du sagst. Yeah. Auch das habe ich bei den Spielern gemacht. Ich bin zur Pressekonferenz mitgelaufen und sozusagen von der Umkleidekabine, nachdem die zwei Schläge gesagt wurden, habe ich ihm erstmal runtergeholt und sagen, ruhig, Junge, ruhig,
und das Brauner. Ist so ein, das, ja. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich weiß, ich habe mit ein paar Journalisten in Rom geredet und die haben mir erzählt, weil Novak ja rausgezogen hatte aus Rom, die haben mir erzählt, sie vermissen Novak, wenn er verliert und so angry walking, also so wütend direkt in die Pressekonferenz gelaufen kommt. Ja. Und das machen nicht viele. Es macht Serena, es macht Novak. Ja. Ich glaube, das sind die zwei, die dann, wenn sie verloren haben, stinksauer direkt in die Presse laufen. Und ich stelle mir dich gerade vor, wie du so mit so Elektrolyte-Drink hinterher rennst und so, Novak, aber sag nichts Dummes.
Bin immer mitgelaufen, immer auf die Schulter, immer ihn beruhigt und sagen, ruhig, redet nicht im Kopf und Kragen, du hast verloren, das ist dumm gelaufen und ich habe dann ein paar Kraftausdrücke gesagt, aber jetzt rede dich nicht um Kopf und Kragen, mach das 5 Minuten, bleib neutral, bleib thematisch und dann danach können wir uns, was weiß ich, machen. Aber jetzt in der Phase nicht. Und das fehlt bei Sascha. Du musst bei einem so Superstar, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Mhm. Die ganze Welt berichtet darüber, was der Titelverteidiger nach seinem schlechten Spiel oder was auch immer es war, dann sagt, da musst du auch da deine Zunge kontrollieren. Und da hat er einige Aussagen gesagt, die er bestimmt 2 Tage revidieren würde. Mhm. Und ist ja völlig egal, ob der Musetti passiv oder der hat gewonnen, verdammt nochmal. Mhm. Dann muss man den Mund halten, abwischen und zum nächsten Turnier rennen. Und vielleicht zu Hamburg. Also, ursprünglich war es nicht auf der Liste, dass er Hamburg spielt, weil er hat jetzt Monte Carlo, München, Madrid, Rom. Die Ausgangslage war aber, dass er einige Matches mehr gewinnt. Insofern braucht auch Sascha Zverev dann ein paar Ruhetage. Deswegen stand das nicht auf der Liste. Er hat aber in Rom jetzt, glaube ich, schon am Mittwoch verloren, war das Spiel, Donnerstag. Ich glaube, Donnerstagabend hat er verloren. Das heißt, es sind dann doch wieder 10, 11 Tage bis Paris. So, das ist eine lange Zeit. Trainieren muss er eh. Und zu früh nach Paris hätte ich ihn auch nicht geschickt, weil dann kriegst du irgendwann Lagerkoller und dann wird es eben zu lange. Hamburg ist seine Heimatstadt. Da fühlt er sich wohl. Den ersten Ausdruck, der gesagt hat, ja, diese Positivität habe ich gebraucht. Verdammt normal, recht hat er. Ich vermisse so ein bisschen das Lächeln in seiner Arbeit. Das ist der geilste Job der Welt, den er hat. Er ist immer noch die Nummer 3 der Welt. Also wunderbar. Er ist ein junger Mann, kerngesund, sieht gut aus. Wo ist denn das Problem? Er hat ein Tennisspiel verloren. Na und? Insofern finde ich für seine emotionale Balance, seine Ausgeglichenheit, dieses gute Wohl, dieses gute Gefühl, was man braucht, das kann er jetzt in Hamburg sich holen. Ich habe die Auslosung gesehen, also nicht besonders schwierig, die ersten Runde. Und dann auch, also wenn das Finale Samstag spielen würde, dann muss er erst Dienstag in Paris spielen. Okay. Vielleicht ist das die richtige Medizin, weil es geht um die positive Emotionalität, die momentan ihm fehlt.
Ja, das wäre gut. Ich weiß halt, wie so ein, ich meine, das weißt du genauso wie ich, da kriege ich direkt so eine Migräne, weil ich daran denke, ich weiß halt, wie Umkleideräume funktionieren und ich weiß, dass die sich schon so mit den Ellenbogen in die Seiten kegeln und so sagen, guck mal, der Zverev, der muss in Hamburg spielen, hat wohl kein Selbstbewusstsein. Ne? Das ist immer so die andere Seite der Medaille, die man mitdenken muss. Ne?
Da hast du vollkommen recht. Ich meine, Sinner, Alcaraz, Draper, die spielen alle diese Woche nicht. Weil die konzentrieren sich auf das große Ziel Roland Garros. Die brauchen jetzt 1-2 Tage Ruhe, körperlich, emotional, geistig. Die müssen sich wieder sammeln. Ja, diesen Luxus hat Sascha Zverev sich nicht erarbeitet. Deswegen muss er einfach in die Extraschicht und jetzt all das bekommen, was seine härtesten Gegner jetzt schon haben. Die werden das verfolgen. Und wenn Sascha, sag mal, das Turnier gewinnt, ich glaube, dann kommt er mit breiter Brust nach Paris.
Dann ist es
Nur, hat er genügend im Tank, diese 2 Wochen Best-of-5-7-Matches dann durchzustehen? Aber wir werden alle es in einigen Wochen wissen.
Ja, ich glaube, wenn er das Finale in Hamburg reicht, dann ist das alles sowieso obsolet. Wir haben natürlich wieder wahnsinnig überzogen, weil ich in 7 verschiedene Rattenhöhlen reingerannt bin. Überall, wo sich mir sowas auftut, das muss ich dann einfach nachfragen, weil mich das dann so interessiert. Aber lass uns noch mal kurz, es waren wieder mega spannende Wochen bei den Männern. Ich fand es interessant, dass Jannik Sinner zurückkommt und dann scheint sich alles wieder sofort in Ordnung zu begeben. Ne? Ich meine, selbst Sascha, auch wenn er es vielleicht als Nicht-Erfolg empfindet, deswegen spielt er in Hamburg, dass er früher in Rom verloren hat, wo er als Titelverteidiger ansteht. Sascha hat so gut gespielt. Der hat die ersten drei Runden so gut gespielt. Gegen Arthur Fist so gut gespielt. Ich fand auch das Match gegen Lorenzo Musetti, klar, die drei Satzbälle, das war vier Satzbälle waren es ja dann am Ende. Natürlich ist es unnötig. Natürlich würde ihm das wahrscheinlich heute nicht nochmal passieren bei eigenem Aufschlag. Aber trotzdem war das ein geiles Match. Die hatten Ballwechsel, das war absurd. Es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Aber ne, was ich damit sagen will, Jannik Sinner kommt zurück, auf einmal ist Carlos wieder fokussiert, er weiß wieder, was er zu tun hat, Sascha spielt wieder gut. Es hat sich alles so in seine Ordnung wieder ist es reingefallen, wohingegen vor drei Wochen hatten wir noch Jakub Menschik und Jack, hatten wir jede Woche mussten wir neue Namen auswendig lernen, weil irgendwelche Leute Masters-Turniere gewonnen haben. Das ist mir nur so aufgefallen, das fand ich interessant. Aber lass uns über die Frauen sprechen, denn Boris, der italienische Hype ist nicht nur alleine aufgrund Musetti und Sinner, wie sie immer gesagt haben, Sinner in Rom. Also gesagt, oh, was machst du? Ich so, ja, ich bin beim Tennis, ich arbeite fürs Tennis. Ich so, oh, Sinner, Jannik Sinner. Aber er ist ja nicht der Einzige. Jannik Sinner und Lorenzo Musetti, sondern Jasmin Paolini hat das Unmögliche möglich gemacht und hat Einzel und Doppel gewonnen. Und kannst du uns berichten, das interessiert mich jetzt wirklich, hat sie, du hast es vorhin erwähnt, du hast gesagt, es gab eine Sondersendung, hat sie so ein bisschen die Jungs verdrängen können, weil sie hat ja wirklich Doppel und Einzel gewonnen. Es war ja unglaublich, wie sie gespielt hat da.
Nein, am Wochenende ging es nur um Jasmin Paolini.
Sehr schön, sehr
und
schön.
Nicht das mehr um Sinner und nicht um Musetti. Ich meine, wer kann so einem Lächeln widerstehen, die doch also kleingewachsen, ne? Ich meine, die ist 1,60 groß.
Ja, absolut. Sagt sie ja immer über sich selbst. Also tust dir da kein Unrecht. Nein. Sie sagt immer, I'm klein, but I have a big heart.
Ja, ja, muss ich sagen, so ein Herz, so eine Kampfbereitschaft, auch ein Mut, mein Foro Italico, du warst jetzt live dabei, das ist schon angsteinflößend, wenn man da so als Italiener heimgeht, auch da. Jahrelang nie weit gekommen, nie mehr als 2-3 Matches. In einem Interview mit Sky Italien übrigens hat Tim Henman sie gefragt, hast du eine Ahnung, warum du jetzt hier im Finale stehst? Und dann sagt sie, keine Ahnung. Aber so sympathisch, unschuldig und man nimmt es ihr auch ab. Und dass sie dann auch das Doppelfinale gewinnt mit Errani, die auch mal im Finale war. Also das erste Mal hat eine Italienerin einzeln Doppel gewonnen, das letzte Mal war das vor 40 Jahren. Raffaella Reggi, kannst du dich an sie erinnern? Die hat vor 40 Jahren gewonnen. Nein, also alle Herzen flogen ihr zu und es gibt jetzt nicht nur einen Superstar namens Jannik Sinner, auch Jasmin Paolini. Die kann sich ihre Rollen jetzt hier aussuchen, also die muss sich um ihre Zukunft sich nicht mehr sorgen.
Keine Sorgen machen.
Die wird immer hier eine wichtige Person sein im italienischen Sport. Und ja, es hat also König Fußball komplett aus den Schlagzeilen geholt.
Mega.
Inter hat gestern Abend gegen Lazio, da haben auch eine geguckt, aber es sprachen alle auch in der Fußballbetragung alle über Paolini. Und wunderbare Geschichte, wirklich für das Damentennis. Auch generell, die Spiele fand ich sehr gut. Also Sabalenka, Quinn Wenjen, Coco Gauff will ich erwähnen. Jetzt Finale Madrid, Finale Rom. Also auch da kommt jetzt eine Konstanz. Also die können sich wirklich sehen lassen, wie gut sie Tennis spielen, wie emotional, wie lang die Matches sind jeweils, auch bei den Damen. Und die Stadien sind voll.
Also da die müssen Stadien nicht sind voll.
Die Herren spielen, sondern auch bei einem Abendmatch um Mitternacht, Quinn Wenjen gegen Coco Gauff. Die Hütte war voll, weil es einfach so emotional war und so hochqualifiziert. Und das freut mich besonders. Das war ja immer das Geheimnis von diesen Mixed Events. Können das die Damen tragen? Was ist denn, wenn die Damen und so weiter? Pustekuchen, die Damen sind jetzt genauso wichtig wie die Herren. Und das freut mich besonders. Rekord Zuschauerzahlen in Rom, auch in Madrid war das hervorragend. Also die zwei Turniere waren wirklich ein Beispiel, wie Tennis international momentan aussieht.
Ja, das hat total Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Also auch Madrid, selbst mit diesem Stromausfall, der ja dann in Spanien, Frankreich und ne, das war ja dann auch so wieder so ein komischer, so ein Bumerang aus der Seite, der dann für Tennis um die Ohren fliegt. Aber trotzdem, es war dann ein Tag wie so eine Regenpause und dann ging alles weiter und es hat sich trotzdem super, dass beide Finals, das Sabalenka-Coco Gauff-Finale war eine Mega-Qualität. Gauff hat zum Satz serviert im zweiten Satz, hatte 5-4 und hat dann ein paar, dann kommen manchmal diese Doppelfehler doch noch raus, so unter Druck, aber es wird auch immer besser. Und komisch, Goff war Teil der zwei krassesten Matches, das gegen Sabalenka im Finale. Es war richtig gute Qualität. Es waren zwei Sätze, aber sehr gute Qualität. Und dann dieses Match gegen Zheng, das 3:32 gedauert hat. 7-6 im dritten. Jeder Satz ging über. Jeder Satz, das war so krass. Jannik Sinner hat davor das Match gegen Rüd gespielt. 6-0, 6-1. Und jeder einzelne Satz von Goff Zheng hat länger gedauert als das gesamte Match von Jannik Sinner. Also die haben ihr Preisgeld sich redlich verdient da. Aber ich muss ein paar Sachen zu Jasmine Paolini sagen, weil die ist wirklich ein absolutes Feuerwerk an Persönlichkeit, an Emotionen und natürlich auch am Tennis. Und da möchte ich kurz drüber reden, weil sie wurde ja erst in Anführungsstrichen, sage ich mal, mit 28 hat sie ihren Durchbruch gefeiert. Letztes Jahr. Sie war immer so zwischen 40 und 80 stand sie immer, ne? Und hat immer mal wieder für so einen Überraschungserfolg gesorgt, konnte immer mal wieder eine Top 20, eine Top 10 schlagen und ist dann aber irgendwie nie so richtig den ganzen Weg gegangen. Und letztes Jahr auf einmal hatte sie den Durchbruch, hat beim Fed Cup, da fing es eigentlich an, Billie Jean King Cup jetzt, da hat sie drei Top 10 hintereinander geschlagen, dann gewann sie Dubai, dann kam natürlich das Finale Roland Garros, Finale Wimbledon etc. etc. Und jetzt gewinnt sie Rom. Und hat Halbfinale Stuttgart gespielt. Also es ist jetzt eine konstante Top-10-Spielerin. Und was bei ihr so krass ist, wir hatten in Australien, hatten wir Statistiken und sie hat im Laufe der letzten 3 Jahre, wir haben dann die ganzen Hawkeye-Grafiken ausgewertet der letzten 3 Jahre und sie hat im Laufe der letzten 3 Jahre ihre Average Grundlinienposition, also ihre durchschnittliche Grundlinienposition um 2 Meter nach vorne verschoben. Das heißt, sie spielt genau das gleiche Tennis, wie sie vor 3 Jahren gespielt hat, als sie 40 in der Welt stand, bloß 2 Meter weiter vorne. Das heißt natürlich, alles ist viel schneller bei der Gegnerin. Sie nimmt alles viel früher. Der Weg zum Netz ist auf einmal viel kürzer und sie ist nämlich sehr, sehr gut am Netz, wie ihr Doppeltitel auch gezeigt hat. Und auf einmal sind so all diese Bausteine, die sie immer hatte, sie hat ja ein unglaubliches Talent, sie hat eine unheimlich explosive Muskulatur. All diese Bausteine sind mit diesem kleinen, also klein, du weißt selbst, Boris, das ist kein klein, das ist ein Riesenveränderung. 2 Meter ist ein
Riesenunterschied.
Aber wenn man jemandem sagen würde, hey, du kannst genauso weiterspielen, wie du immer gespielt hast, du musst dich nur ein bisschen näher an die Grundlinie stellen und das ist ein Unterschied zwischen Rang 55 und Rang 5.
Ja.
Das ist schon krass, oder?
Ja, und deswegen bin ich wieder dabei und sage, Erfolg passiert nicht zufällig. Du gewinnst nicht plötzlich Rom, du bist nicht einfach plötzlich einfach so irgendwie heute gut aufgewacht, haben mich gut gefühlt. Nein, das hat mit Strategie, mit Taktik, mit Spielveränderung zu tun. 2 Meter ist ein Riesenunterschied und da kommt mir wieder sofort mein lieber Freund Sascha Zverev. Grundlinie, Return, warum immer hinter der Plane und nicht mal, der hat ja so eine Spannweite beim zweiten Aufstieg des Gegners mal etwas näher in der Grundlinie, das wird eine Welt ausmachen, aber ich rede irgendwie gegen den Wind und keiner hört mir zu, aber egal.
Aber das stimmt nur, um das mal kurz zu unterstreichen, weil ich habe das Match gegen Cerúndolo in Madrid habe ich kommentiert für die Amis bei Tennis Channel und da hat er, wir hatten an dem Morgen gesprochen und dann bin ich hingefahren, um das Match zu kommentieren und der Cerúndolo, wir hatten die Statistik, das ist nämlich super, bei Tennis Channel haben sie die ganzen Hawkeye-Statistiken. Cerúndolo hat die schlechtesten Zweitaufschlägen-Statistiken in den Top 50. Er serviert am langsamsten, am uneffektivsten und macht Doppelfehler. Also er hat wirklich von den Top 50, obwohl er ja dieses Jahr unglaublich gespielt hat, hat er von den Top 50 die schlechtesten zweiten Aufschlag-Statistiken. Im zweiten Satz wurde er so ein bisschen tight. Ja. Und Sascha hat halt nicht einmal, und das, er muss ja nicht, das ist glaube ich das, was viele dann denken, viele Spieler und Spielerinnen. Ja. Sie denken dann, sie müssen ihr komplettes Spiel umstellen, um den zweiten Aufschlag anzugreifen. Aber manchmal reicht es bei 30 beide, sich an die Linie zu stellen, bisschen zu hüpfen und dann von mir aus wieder einen halben Meter nach hinten. Nur, dass der Gegner mal was anderes sieht. Einfach mal eine visuelle Aufgabe stellen dem Gegner, dass der vielleicht mal den Schläger zu fest greift. Auf einmal läuft der Arm nicht mehr so und dann kommt der Doppelfehler oder irgendwas und du hast einen Break und du hast gar nichts gemacht, außer ein bisschen auf der anderen Seite rumgehüpft.
Die Hoffnung, dass sich etwas verändert, wenn man immer das Gleiche macht, das hat schon Albert Einstein gewusst, dann bist du ein Wahnsinniger, wenn du das glaubst. Aber ich muss jetzt mal eine kritische Frage stellen. Ich mache mir langsam um Iga Swiatek Sorgen. Die spielt auf ihrem Lieblingsbelag Asche unter ferner Liefen. ist mittlerweile nur noch die Nummer 5 der Welt. Ich meine, das muss man wissen, die hat schon 5 Grand Slams, hat jetzt 4-mal Paris gewonnen. Also die galt vor einem Jahr als unspielbar auf Sand. Mhm. Hat letztes Jahr auch die Turniere, glaube ich, Madrid und Rom gewonnen. Jetzt jeweils relativ früh verloren. Was ist denn da los, bitte?
Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Ich habe da sau viel drüber nachgedacht und ich habe mir ihr Spiel sehr genau angeguckt. Wir haben letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, dass es bei ihr, befürchte ich, sehr viel mit der Mentalität zu tun hat, weil sie hat immer noch Matches, wo sie dann über ihre Gegnerin drüber rollt und sie hat immer noch Phasen in Matches, wo sie dann gegen die Top 5 der Welt 5-1 führt und genauso unbezwingbar auf Sand aussieht, wie sie es letztes Jahr getan hat. Aber was immer öfter jetzt kommt, ist dieser, und sie hat es gerade verloren, dieser Killerinstinkt. Der ist nicht mehr da. Ne? Auf einmal führt sie 4-1, was dann sicher vor einem Jahr sicher ein 6-1, 6-2 gewesen war, wird dann jetzt auf einmal spannend. Dann geht's nochmal zu 4-4, dann 5-4. Und wie du weißt, wie du vielleicht besser weißt als jeder andere, weil deine Matches waren auch immer griechische Tragödien, du lässt bei jedem dieser emotionalen und Drucksituation lässt du ein bisschen Energie. Und wenn du dann ein Match statt 6-1, 6-1 gewinnst, was Iga auf Sand durchaus die ganze Zeit machen kann oder gegen sehr, sehr viele tun kann, wenn du statt 6-1, 6-1 auf einmal 6-4, 7-5 gewinnst und Iga ist ja eine, die extrem unter Spannung steht. Ne? Sie ist ja keine lockere, ich würde sie mit Rafa ähnlich setzen. Ne? Die waren ja auf dem Platz und standen unter extremer Spannung. Und dann ist ein 4-4, fühlt sich an, als würde es ums Überleben gehen. Und selbst wenn du dann 6-4, 7-5 gewinnst, irgendwann im Viertelfinale, irgendwann im Halbfinale, merkst du dann diese Körner, die du gelassen hast in den ersten Runden, die sie letztes Jahr nicht gelassen hat. Und ich glaube nicht, dass das ein Problem ist generell. Ich glaube, es ist ein Problem für sie jetzt, weil Boris, sie es gewohnt ist, immer 6-1, 6-2 in den ersten 4 Runden auf Sand zu gewinnen. Und sie ist es nicht gewohnt, dass sie momentan getestet wird. Und ich glaube, sie muss sich einfach dran gewöhnen. Mhm. Weil dann werden diese 4-4-Situationen auch nicht mehr ums Überleben gehen, sondern es ist einfach 4-4. Die anderen können auch spielen. Es ist tough, aber ich weiß, ich bin besser. Und das hat sie momentan komplett verloren. Und dadurch macht sie sich das Leben so schwer. Und du siehst dann, wie im Laufe des Turniers, was haben wir auch letztes Mal schon mal besprochen, wo ja die Champions besser und besser werden, siehst du bei Iga, wie sie erschöpfter und erschöpfter und erschöpfter wird. Aber es ist eine emotionale Erschöpfung. Es ist keine körperliche Erschöpfung. Mhm. Ich weiß zu 100%, dass wenn du die 8 Stunden im Wald laufen lässt, mit Gewichten auf dem Rücken und dabei Vorhand-Rückhand spielen lässt, dass sie das super aushält. Mhm. Aber sie wird emotional erschöpfter und erschöpfter, je mehr Drucksituationen auf sie zukommen. Ich glaube, sie muss sich einfach dran gewöhnen. Ich glaube, dass sie sehr gut spielen wird, wenn die Sandplatzsaison vorbei ist, weil sie sieht diese 4000 Punkte, die sie verteidigen muss. Und irgendwie
jetzt
ist sie
noch
das.
Zwei. Also
jetzt
2000,
noch zwei, ja. Genau, jetzt sind es noch zwei. Jetzt hat sie die Madrid- und Rom-Punkte sind schon raus, deswegen ist sie auch auf Top auf die 5 runtergefallen. Aber ich glaube, für sie ist das gerade so ein Monster, das auf sie zukommt. Und irgendwie kann sie damit gerade nicht umgehen. Und das ist ähnlich, finde ich, wie bei Zverev, wenn jemand die Nummer 1 der Welt war, wenn jemand 5 Grand Slams gewonnen hat. Genauso wie bei Sascha, der in einer unglaublichen Generation die Nummer 2 der Welt ist, zahlreiche Masters-Titel gewonnen hat, olympische Goldmedaille. Da geht es um Nuancen. Da sprechen wir nicht über mental schwache Spieler, sondern da sprechen wir über Spieler, die in diesem Moment ein bisschen Selbstbewusstsein verloren haben. 2, 3 Zweifel kommen auf einmal in den Kopf und in dieser absoluten Weltspitze, wo 0,01% den Unterschied ausmachen, ist dieser eine Zweifel bei 4 beide womöglich der Unterschied zwischen ich habe Viertelfinale verloren und ich habe den Turniertitel in Rom geholt. Oder? Bin ich dazu?
Nein, aber genau den Unterschied haben ja die beiden Spieler gehabt. Und
genau,
es ist eine Welt. Es ist ein Riesenunterschied, ob du 1 bist oder 5. Das ist wie eine andere Sprache. Mhm. Glaubst du, der Trainer von Iga ist in Gefahr? Weil in der Regel muss dann einer dran glauben, weil der Spieler hat ja nie Schuld. Also der Spieler ist immer perfekt, immer der Trainer. Immer der Trainer ist der Böse. Glaubst du, dass der Trainer, wenn Paris jetzt nicht so gut läuft, dass er da noch eine Zukunft hat? Und glaubst du, dass Iga Swiatek vielleicht eine längere Pause braucht? Vielleicht ganz auf das Rasenturnier auf Wimbledon verzichtet? Es gab schon so Gerüchte. Sie hat das wohl in der Pressekonferenz wieder geklärt. Aber ich glaub's erst, wenn ich sehe, dass, also wenn Paris die Titelverteidigung nicht gelingt, dass sie doch eine längere Pause braucht, um sich selbst zu fangen, wohin geht der Weg, wer ist das richtige Umfeld, wer ist der richtige Trainer, weil sie ist auch schon ein paar Jahre dabei und da kommt man auch so ein bisschen in die Ecke, okay, das war jetzt 5, 6, 7 Jahre ganz gut, aber ich bin auch noch so jung, ich möchte noch weiter 5 Jahre spielen, vielleicht in einem neuen Umfeld.
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass wenn Paris nicht gut läuft, dass sehr viel passieren kann. Ich glaube auch, dass der Trainer dran glauben könnte. Ich glaube auch, dass sie eine Pause machen könnte. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie, weil im ersten Monat, da war ich selbst in Australien, habe sie ganz nah beobachtet und war echt so immer dran, auch am Trainingsplatz, konnte alles sehen. Und da hatten sie eine unheimlich gute Kommunikation und da hat Iga richtig gut gespielt. Wir dürfen nicht vergessen, Iga hatte im Halbfinale einen Matchball gegen Madison Keys. Und es ist ihr noch nie passiert, zumindest nicht in den Matches, die wir auf Rekord haben, es ist ihr noch nie passiert, dass sie mit Matchball verloren hat. Das heißt, sie hat im Halbfinale der Australian Open mit Matchball gegen Madison Keys, die am Ende das Turnier gewinnt, verloren. Bis dahin sah es so aus, als wäre es der perfekte Trainer, als wäre alles richtig gelaufen und als hätten sie genau die richtigen Entscheidungen getroffen und hätten genau an den richtigen Dingen gearbeitet. Ich glaube, es wird stark darauf ankommen, wie solide dieser erste Monat ist und wie sehr Iga noch an diesen ersten Monat glaubt, weil da hat sie einen Riesenschritt nach vorne gemacht und dann aus unerklärlichen Gründen ist es mehr und mehr zerbröselt und zerbröselt und zerbröselt und ich glaube, es wird darauf ankommen, ob sie für sich, weil manchmal kann man als Spieler oder als Spielerin, wenn man in der Situation ist, kann man es nicht genau abschätzen, ist es was Spielerisches oder ist es was Mentales? Und ich glaube, es wird darauf ankommen, wie sie für sich entscheidet und was es ist. Und wenn sie entscheidet, ist was Spielerisches, dann glaube ich, wird der Trainer dran glauben. Wenn sie aber für sich irgendwann sagt, nee, es ist einfach der Druck, lass uns mal gucken, wie es ist, wenn die Punkte raus sind und ich einfach frei nach oben spielen kann und dann gucken wir nochmal, dann wird er, glaube ich, da bleiben. Aber wenn sie entscheidet, nee, spielerisch macht er mich nicht besser, ist es spielerisch, weil ich habe deswegen die Matches verloren, dann kann es sein, dass er weg ist.
Ich meine, du hast vorher noch gesagt, dass ein Trainer eigentlich den Unterschied macht, nicht beim ersten, zweiten Turnier, sondern nach einigen Wochen und Monaten. Ja. Dann lernt man die Handschrift kennen. Jetzt in dem Fall ging es ja eher Richtung Süden. Also es war ja am Anfang direkt gut. Ich bin bei dir. Melbourne war es ja, kann sie auch gewinnen. Ja. Aber danach wird es eigentlich immer schlechter. Und auch so eine erfahrene Spielerin dürfen auch so Punkte nichts ausmachen. Die war die Nummer 1 lange Jahre. Die ist auf Stand. Insofern dann ist ein weiteres Jahr, wo sie einfach das spielen muss, was sie eh schon immer gespielt hat. Also ich glaube, das darf kein Argument sein, warum sie jetzt den Druck fühlt. Irgendwas ist da überhaupt nicht rund, weil so fast zerfahren und fast hilflos habe ich sie auf Stand noch nie gesehen. Aber ich wünsche alles Gute, ist eine junge Frau und ich wünsche ihr natürlich das Beste. Aber ich glaube, da ist Paris entscheidend, wohin der Weg geht dann von Iga Swiatek.
Ich glaube fest daran, dass sie ein Champion ist. Ich glaube, dass sie fest auch von sich als Champion ausgeht. Mhm. Deswegen ist sie gerade so aufgebracht. Sie sieht sich als Nummer 1 der Welt. Sie sieht sich als Grand Slam Champion, was ich ja unheimlich mag. Viele mögen das ja nicht, wenn dann Spieler oder Spielerinnen so ehrgeizig sind und sich auch dann für sich die Nummer 1 beanspruchen. Ich mag das, weil ich finde, das ist eben die Champions-Mentalität, die man braucht, um ganz oben zu sein. Ich hatte das nicht, deswegen weiß ich auch genau, was bei mir gefehlt hat. Deswegen erkenne ich es an anderen. Mhm. Ne? Das ist ja manchmal leichter, dann von außen drauf zu gucken und zu sehen, das hatte ich nicht, deswegen hat es vielleicht auch nicht so geklappt. Ich mag das bei ihr total, deswegen glaube ich, dass sie auf die Füße fallen wird. Aber jetzt, wo du das gerade gesagt hast, vielleicht ist es am Ende viel simpler und es hat nichts mit Druck und nichts mit Punkten zu tun, sondern vielleicht ist wirklich der Trainer einfach nicht der richtige Fit und die Dinge, an denen sie gearbeitet haben nicht funktioniert oder sie verunsichern sie oder sie hat zu viele, ne, manchmal sind es ja so Sachen, sie hat zu viele Gedanken im Kopf, spielt nicht mehr nach Instinkt, sondern zerdenkt das Spiel. Und ich glaube, wir werden nach den French Open mehr wissen. Wer sind für dich, oder machen wir das, wer die Favoriten sind, machen wir in unserer French Open-Folge. Ja,
vielleicht noch ein Wort. Ich meine, der Trainer heißt Wim Fissett, ist einer der besten Tennistrainer der Welt. Der weiß, wie es geht, der hat Grand Slam Champions trainiert, nur manchmal passt einfach die Chemie zwischen Trainer und Spieler nicht. Das heißt nicht, dass der jetzt schlecht ist oder keine Ahnung hat. Manchmal klappt die Chemie nicht, die Sprache, was auch immer es ist. Deswegen ist Wim noch lange kein schlechter Trainer, aber ich glaube, da wird es nach Paris eine Veränderung geben.
wenn man mich nach Bayern schicken würde, ja, dass ich die Bayern trainiere, ja, dann würden die trotz mir wahrscheinlich den Titel holen, genau, aber nicht wegen mir. Ja, genau. Weißt du, Boris?
Genau,
und manchmal,
genau,
manchmal passt es, ja, manchmal passt es nicht. Es hat da nichts, ja, mit der Qualität zu tun. Das kann man so und so sehen.
Genau.
Boris, es war mir wieder ein absolutes, ja, Fest, der Podcast für Popstars, und wir sehen uns vor dem French Open, es ist, ja, ganz bald, also diesmal wird es keine große Lücke geben, denn wir werden warten darauf, wenn die Auslosung raus,
genau,
ist, und wir werden das alles durchsprechen, gucken, wie die Auslosung aussieht,
ja,
dann werden wir auch sehen, wie Sascha in Hamburg gespielt hat, und wir werden vielleicht ein paar Nachrichten auch aus den Qualis haben, ob sich ein paar Deutsche und Spieler und Spielerinnen durchgesetzt haben, und ich freue mich sehr, es wird schon wahrscheinlich am Ende der Woche sein, oder?
Absolut, ganz genau, ja. Freue mich,
yes,
schon.
Super. Ich freue mich auch. Boris, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.